Hallo und schön, dass du heute reinhörst in meinen Podcast Der Weg beginnt bei dir. In meinem Podcast erzähle ich Geschichten von spannenden Frauen, von spannenden Gründerinnen, von spannenden Unternehmen. Und heute habe ich tatsächlich eine eingeladen, die alles drei verbindet. Und ich freue mich riesig, dass sie da ist. Conny, die Gründerin von Weniger Bla. Hi, wie schön, dass du hier bist. Erklär mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Hallo Angelika, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin Conny, wie du schon gesagt hast, die Gründerin der Weniger Bla GmbH. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Social Media Wissen in Unternehmen aufzubauen. Und da beschränken wir uns tatsächlich sehr auf den Mittelstand. Wir möchten dem Mittelstand helfen, dass sie ihre Stimme auf Social Media entdecken und unterstützen da ganz aktiv mit unserem eigenen Konzept Unternehmen dabei, ihr Wissen zu erlangen für Social Media und auf Social Media aktiv zu werden.
Jetzt ist ja Social Media in meiner Welt, in Anführungsstrichen, und in der Welt von Gründerinnen, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite, schon so ein krasser Pain Point. So gefühlt. Ist das ja nicht nur Happiness und Spaß, sondern da ist ja schon auch echt was dahinter. Hol mich mal ganz kurz ab, Conny. Wie kam das zur Gründung von Weniger Bla? Was hast du vorher gemacht? Und warum ist Social Media dein Thema?
Okay, also der Weg zu Weniger Bla war definitiv eine Achterbahnfahrt. Also ich würde sagen, ich habe alle Höhen und Tiefen durchgemacht und habe auch definitiv nicht den geraden Lebenslauf, sondern ja, bin oft andere Wege gegangen und bin aber relativ schnell in die Agenturwelt reingekommen, in meinem bisherigen Berufsleben. Und habe lange in der Agenturwelt gearbeitet, hatte also relativ viel auch mit Social Media zu tun, mit Strategie, mit Content-Kreation und Konzept und habe dann über die Jahre für mich festgestellt, so wie aktuell dieses Agenturmodell ist und wie Social Media mit Unternehmen aufgebaut wird, ist nicht das, wie ich das gerne machen möchte. Und so kam dann nicht von heute auf morgen, sondern durch einen Prozess eben auch die Idee für Weniger Bla, eben auch für das Programm, wie wir es heute haben. Und so ist dann auch die Idee entstanden. Meine Social-Media-Leidenschaft ist tatsächlich schon ganz, ganz lange da. Ich hatte auch mal ein eigenes kleines Schmucklabel, wo Social Media immer wichtig war. Das heißt, eigentlich hatte ich tatsächlich schon immer Berührungspunkte mit Social Media. Was mir aber dann halt wichtig war, ist, Social Media wirklich strategisch aufzubauen für ein Unternehmen. Und das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Und eben nicht privat zu nutzen, sondern wirklich Social Media dafür zu nutzen, Geschichten zu erzählen, die am Ende eine Zielgruppe interessieren und darüber eben auch konkrete Ergebnisse über Social Media generieren zu können.
Total spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, du hattest vor der Gründung von Weniger Bla auch schon ein eigenes Schmucklabel gegründet. Jetzt hol mich mal ab. Also du bist jetzt auch noch nicht 75 Jahre alt und hast schon so wahnsinnig viel irgendwie Berührungspunkte mit Gründungen so aus deiner Geschichte. Hol mich mal ab, wie kam das für dich zu sagen, ich mache das selbstständig? Also, dass du Lust darauf hast, so eigene Themen umzusetzen, das ist das eine. Aber wie kam das zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich will das selbstständig machen, ich gründe mein eigenes Unternehmen?
Auch das war irgendwie immer schon in mir. Also ich habe tatsächlich den ersten Berührungspunkt hatte ich in der Schulzeit. Das war, glaube ich, das müsste 6., 7., 8. Klasse bei uns gewesen sein. Und wir hatten einen Gründewettbewerb. Also man durfte seine Idee über eine Woche entwickeln und musste dann auch die Idee eben pitchen von der Jury. Und da hatte ich so das erste Mal wirklich Berührungspunkte mit dem Thema Gründen. Natürlich noch auf einer ganz anderen Ebene. Aber was mich da so fasziniert hat, war eben, dass ich eine Idee hatte. Ich habe an dieser Idee dann gearbeitet und durfte das Menschen präsentieren und durfte Menschen von dieser Idee überzeugen. Also mit meiner Leidenschaft, mit meiner Idee richtig anstecken. Und da habe ich das erstmal so gemerkt, so, boah, wenn man eine Idee hat und wirklich daran arbeitet und auch sich das überlegt, wie man die Idee umsetzen könnte, dann kann man Menschen dafür gewinnen und dann kann man am Ende vielleicht auch damit Geld verdienen. Und mir hat das so Spaß gemacht, dieses kreative Denken und eben für sich selbst was zu entwickeln, dass ich da eigentlich schon wusste, ich möchte eigentlich später auf jeden Fall mal mein eigenes Unternehmen haben oder ich möchte zumindest meine eigene Idee umsetzen. Und so war dann immer dieser Gründungsgedanke in meinem Kopf. Also ich war immer schon getrieben davon, dass ich gesagt habe, ich würde gerne meine eigenen Ideen umsetzen. Und natürlich ist es dann nicht immer sofort, dass man das große Unternehmen gründet, sondern bei mir war es auch so, ich habe immer Kleinigkeiten eigentlich schon gemacht, um meine eigenen Ideen, sei es Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann angefangen, für Freundinnen Geburtstagspartys zu organisieren, weil ich das so cool fand, dass man irgendwie, ja, das, ich wollte meine eigene Geburtstagsparty groß organisieren, dann fand das die Freundin cool, dann habe ich gesagt, hey, ich mache das auch für euch und halt immer irgendwie diesen Gedanken gehabt, eine Idee und dann eben, wie kann man es umsetzen? Ich fand es unfassbar faszinierend, dann Menschen damit zu begeistern. Und deswegen war das irgendwie immer schon in meinem Kopf, wenn ich ehrlich bin.
Ich finde das grandios gut, weil meine Geschichte ist quasi das absolute Gegenteil. Also A, ein großes Lob an deine Schule. Das ist ja Wahnsinn, dass es sowas einfach schon in der Schule gibt. Ich finde das mega, weil ich finde ja, das ist ja was, was bei uns in Deutschland so generell ein bisschen
Ja.
fehlt, dieses Gründerdenken und dieses selbst was erschaffen und nicht, ich bin jetzt überspitzt, so ein bisschen wie die Lemminge in der Masse mitschwimmen, sondern einfach auch das Individuelle fördern. Also es ist ja schon so, dass wir oder ich das eher so erlebt habe, dass zu viel Individualität nicht gut ist. Also in meinen Zeugnisbewertungen steht drin, ich habe zu viel nachgefragt, ich habe zu oft irgendwie Dinge hinterfragt, ich war zu kritisch und das ist ja nur, weil ich so immer schon eher dran war zu sagen, so ja, aber ich würde das gern irgendwie vielleicht so machen, wie ich das gut finde und nicht unbedingt immer, wie der Lehrplan das vorsieht oder der Lehrer das gut findet. Aber bei mir hat es nie zu dem Gedanken geführt, zu gründen. Ganz im Gegenteil. Also ich bin ja eigentlich Augenoptikermeisterin, habe ganz lange bei Apollo Optik in den Filialen gearbeitet und da ist es schon so, in der Optik ist es schon so, dass es so zwei Karrierewege gibt. Der eine Karriereweg ist, du machst eben in einem großen Konzern einfach deine Filialkarriere oder, und der andere, und das ist schon bei ganz vielen nach wie vor so, ist einfach die Gründung deines eigenen Unternehmens, deines eigenen Ladens oder vielleicht auch ein Franchise-Partner zu werden, was ja auch in gewisser Weise eine Gründung ist. Und das war für mich niemals ein Thema. Also ich bin nie losgegangen mit dem Gedanken, ich mache meinen Meister, habe ich gemacht, erfolgreich, und dann mache ich mich selbstständig. War für mich niemals ein Thema. Also hätte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen können. Und dann war ich total happy in meinem Angestelltenverhältnis und was eben die Vorteile von einem Angestelltenverhältnis alles so mitbringen. Und bei mir tatsächlich ja bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe ein Vereinbarkeitsthema. Ich kann gar nicht mehr angestellt sein, weil das, was ich mir vorstelle, wie ich gerne arbeiten möchte und was ich gerne machen möchte in der Kombination mit meinen zwei kleinen Kindern und in der Kombination, wie wir familiär und betreuungstechnisch aufgestellt waren, war das für mich nicht möglich. Also ich hatte das Gefühl, ich werde kein Unternehmen finden, das das so anbieten kann, dass ich das alles vereinbaren kann. Und dann war für mich der Startschuss zu sagen, okay, mehr aus der Not heraus, ganz ehrlich. Ja, okay, wenn ich niemanden finde, der mich und mein Potenzial so haben will, dann mache ich mich eben selbstständig. Und dann habe ich mir so einen Kurs gebucht, wie mache ich mich selbstständig in 6 Wochen, habe so bis nachts um 4 an meiner Website gebaut. Und dann kam natürlich auch irgendwann dieses Thema Social Media. Und für mich war das so spannend, weil ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht kapiert habe, wie das funktioniert mit Social Media. Dadurch, dass wir ja 5 Jahre vorher in Shanghai gelebt haben und in China einfach Social Media eh eine andere Welt ist, weil ja Facebook auch blockiert ist. Und als wir dann zurückgekommen sind nach Deutschland, haben alle gesagt, so bist du auf Instagram. Und ich wusste überhaupt nicht mal, was das ist. Also mir war diese Plattform völlig neu. Und dann habe ich das gar nicht kapiert, weil ich dachte, Instagram, warum braucht man das? Da sind doch alle nur mit ihrem kopierten Facebook-Profil. Das ist doch ein und das Gleiche. Was soll das überhaupt? Und auch so heutige Social Media Welt wie jetzt LinkedIn, das war für mich in meinen Gedanken einfach nur eine Plattform, um einen neuen Job zu finden. Also das war nie für mich irgendwie was, wo ich sage, da könnte ein Unternehmen auch seine Dienstleistungen anbieten oder so. Also das habe ich überhaupt nie so zusammengebracht. Und dann war das für mich so, warum? Also wie funktioniert das alles überhaupt? Und ja, in diesem Zuge habe ich dann Instagram-Account gestartet, auch ganz lustig. Habe mir so den ersten damals hergenommen und dachte so, jetzt habe ich ein Unternehmen gegründet, jetzt starte ich. Und dann war aber der Tag irgendwie wild, wie das oft so ist in der Familie mit zwei kleinen Kindern, und habe meine allererste Instagram-Story aufgenommen oder ein Live, um das dann hochzuladen, irgendwie abends um 9, als die Kinder im Bett waren, ich dementsprechend fix und fertig aussehe und ich auch kein Licht mehr hatte. weil es war halt einfach auch schon dunkel draußen. Und habe diese Story hochgeladen oder dieses Live hochgeladen und das war dann so lustig, weil Social Media ja doch soziale Medien sind und irgendwie Leute auch verbinden sollen. Und dann hat mir tatsächlich ein ehemaliger Arbeitskollege geschrieben, den ich faktisch 20 Jahre weder gesehen noch gelesen noch gehört habe. Und er hat nicht irgendwie geschrieben so, hey Angelika und wie schön, sondern der hat nur geschrieben, kauf dir ein Ringlicht. Und ich war so, okay,
Was?
danke für den Support. So ein Feedback hatte ich mir erwartet, genau. Aber schön, ja. Also seitdem sprechen wir wieder regelmäßig miteinander und das ist auch sehr lustig. Aber ich dachte mir so, ja, okay. Also ich dann als nächstes, was ist ein Ringlicht? Aber das ist so spannend, weil einfach dieser Background so unterschiedlich ist, wie man so eine Gründung auch angehen kann. Und das finde ich immer das Schöne. Deswegen erzähle ich diese Geschichten so gerne, dass es einfach diese vielen Wege gibt, die so unterschiedlich anfangen können und sich dann aber eben in einer ja sehr ähnlichen Gründungsgeschichte wieder treffen. Und jetzt habe ich es eingangs schon
Absolut.
gesagt. Dieses Thema Social Media ist ja für mich jetzt oder für ganz viele, mit denen ich auch zusammenarbeite, schon eher ein Pain Point. Und was ich so spannend finde, deswegen hole mich mal so ein bisschen ab, was weniger bla tatsächlich macht. Ihr seid ja keine Social Media Agentur, die ich jetzt buche und ihr macht dann mein Social Media, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht ihr denn?
Das ist 100% richtig. Das stimmt. Wir sind nicht die klassische Agentur, die jetzt die Arbeit abnimmt, sondern wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, wirklich das Wissen ins Unternehmen zu geben. Also wenn man so nimmt, bilden wir einen Social Media Manager im Unternehmen aus und sind aber gleichzeitig auch der Sparring Partner. Bevor wir aber loslegen, auf Social Media irgendwas zu posten, arbeiten wir immer sehr strategisch. Also das Erste, was wir immer mit unseren Kunden machen, ist, sich wirklich erstmal anzuschauen, was sind denn überhaupt die Ziele, die du auf Social Media erreichen willst oder die ihr erreichen wollt? Wen brauchen wir dafür? Wer ist die Person, die ihr dafür braucht, damit diese Ziele auch überhaupt ja, Realität werden? Was sind am Ende die Themen, die für genau diese Zielgruppe relevant sind? Und erst wenn wir uns diese einzelnen Punkte angeschaut haben, dann entscheiden wir uns auch erst für einen Kanal. Das heißt, wir sagen nicht von Anfang an, wir machen jetzt LinkedIn, wir machen TikTok, wir machen Instagram, sondern wir versuchen wirklich mit einer strategischen Grundlage ranzugehen. Und dann ist es eben unsere Aufgabe, das Ganze im Unternehmen zum Laufen zu bekommen. Weil, wie du vielleicht selbst weißt, Social Media kann man nebenbei machen, wird dann aber meistens nicht geil, sondern es ist dann eher was, wo man
Entschuldigung,
denkt,
da muss
boah,
ich lachen, weil das,
jetzt.
wie du das gerade gesagt hast, kann man nebenbei machen, muss man aber nicht. Also,
Muss man aber nicht, genau.
ja, nee, genau, meine Erfahrung deckt sich da, kann man, ist kein, und ich habe das ganz oft ja auch bei meinen Gründerinnen, das ist kein, mache ich mal noch schnell nebenbei
Ja.
Ding. Ja, also ich habe schon einmal schmunzeln müssen, als du gesagt hast, wir gehen das sehr strategisch dran, weil das ist tatsächlich auch was meine Erfahrung bringt, dass das viel Strategie macht. Aber sorry, jetzt habe ich dich in deinem Redefluss total
Ach, ist
unterbrochen.
überhaupt nicht, dafür sind wir ja hier. Genau, also wie du selbst auch merkst, Social Media nebenbei, das wird nichts. Und deswegen versuchen wir auch von Anfang an mit den Unternehmen sehr klar zu arbeiten. Also wir sagen auch, wenn ihr das machen wollt, dann muss die Person oder das Team, die dafür zuständig ist, auch wirklich die Zeit dafür bekommen. Und das heißt nicht, dass sie das noch on top bekommt zu ihren Aufgaben, sondern dass halt ganz klar sein muss, dieses Thema braucht Zeit. Wir brauchen so und so viele Stunden in der Woche. Und diese Zeit muss auch wirklich für die Person freigeschaufelt werden, damit sie sich darum kümmern kann. Nur dann kann Social Media überhaupt vernünftig bespielt werden, weil ich glaube, das kennst du wahrscheinlich alles, was irgendwie Druck auslöst oder wo dieser, ja, wo man selbst davor sitzt und sich so denkt, so, boah, jetzt muss ich noch irgendwas schreiben und das macht keinen Spaß. Da hat man einfach keine Lust drauf, dann schiebt man es wieder zur Seite und dann fällt es wieder hinten runter und das wollen wir ändern. Wir wollen halt, dass die Unternehmen die gleiche Leidenschaft und den Spaß in Social Media sehen und bekommen, den wir auch haben. Und das funktioniert eben auch nur, wenn man der Person auch wirklich die Zeit dafür zur Verfügung stellt, damit sie überhaupt lernen kann. Und das ist eben auch unser Ansatz, dass wir dann sagen, wenn wir die Strategie haben, dann bauen wir Stück für Stück immer mit den wichtigsten Kernpunkten und Themen wirklich Social Media zusammen mit dem Team, mit der Person im Unternehmen auf. Wir bauen zusammen das Konzept auf, wir bauen die Strukturen auf, wir bauen die ersten Inhalte gemeinsam auf. Also wir bringen wirklich der Person im Team bei, wie sie und auf Social Media aktiv werden und was sie alles dafür brauchen. Und das ist eine Arbeitsweise, die mir unfassbar viel Spaß macht, weil man ganz intensiv mit den Menschen arbeitet, ganz intensiv mit diesen wunderbaren Themen arbeitet, die die Unternehmen haben. Und natürlich auch, je mehr Wissen eine Person bekommt, umso mehr merkt man immer, dass diese Leidenschaft immer, dann kommen die Fragen werden immer tiefer, man traut sich immer mehr. Das ist so dieses schönste Gefühl, was man auch in der Zusammenarbeit merkt, wenn es auf einmal so Klick macht. So, wow, okay, cool. Social Media ist eben nicht nur diese Plattform, wo ich irgendwelche wilden Tanzvideos posten, und ich kann da echt richtig coole Geschichten erzählen und auch wirklich Geschichten mit Mehrwert, und Menschen geben mir darauf Feedback. Und das ist immer dieser Moment, wenn es Klick macht, ist so der schönste Moment überhaupt, weil dann merken wir so, okay, die Leute kriegen richtig Lust, weiterzumachen. Und ja, so ist unser Vorgehen, unsere Arbeitsweise. Eben wirklich Menschen dazu, und man hat meine Freundin gesagt, ihr empowert die Mitarbeiter. Ich finde empowern immer so ein, ja, weiß noch nicht, ob ich es ein gutes Wort finde, aber ich fand es irgendwie schön, weil es halt zeigt, dass wir wirklich etwas auslösen wollen in dem Unternehmen, nämlich die Lust darauf, Social Media selber zu machen.
Ja, das Coole ist ja, also ich bin ja absolut überzeugt davon, dass selber machen in sehr vielen Dingen auch die absolut richtige Entscheidung ist, weil ja. Ich finde schon, man merkt es ganz oft, wenn ich mir eine klassische Agentur hole, egal ob das für Social Media ist, für mein Webseitendesign oder für was auch immer, dann steckt da sehr viel deren Leben drin und nicht immer unbedingt nur meins. Oder ich hab auch das Gefühl, ich hatte das gerade erst im Gespräch mit einer meiner Coaches, wo es jetzt darum geht, ihre eigene Webseite zu bauen, die gesagt hat, ich sehe zurzeit so viele Webseiten, die schauen alle gleich aus. Da ist zwar ein anderer Inhalt drin, aber so der Stil und der Inhalt und das Gefühl, das ich kriege, wenn ich auf die Website gehe, das ist immer das Gleiche. Und ich habe auch das Gefühl, in Social Media, mir fällt es sehr oft auf, dass manche so für mich, wenn ich das jetzt mal platt runterbreche, sich so ein Strategiepaper runtergeladen haben, was funktioniert gut auf Social Media, und die Inhalte, die arbeite ich ab, und dann kommt da immer natürlich klar das About Me Video und das Wie arbeitest du mit mir und 5 Fakten über mich, und das ist alles richtig, aber das macht für mich oft so einen Eindruck, wie jeder hat sich so den gleichen Fahrplan runtergeladen und die Person oder das Unternehmen dahinter geht so ein bisschen verloren, die Individualität geht verloren, und deswegen glaube ich, dass gerade dieses alles, was aus mir heraus selber kommt, einfach das viel nachhaltig erfolgreichere Konzept ist, weil das ja wirklich auch meine Geschichte erzählt. Und dann, glaube ich, macht das auch einen krassen Unterschied, was du gerade eben gesagt hast, diesen Spaß zu entwickeln. Und das ist ja auch ein Thema, worüber ich oft spreche. Wie siehst du Social Media? Also ist es noch ein Punkt auf deiner To-Do-Liste, den du halt abarbeiten musst, obwohl du da eigentlich gar keine Lust drauf hast? Oder ist es einfach was Teil deines Jobs ist, was Teil deiner DNA ist? Und das ist so, wo ich sage, das ist für mich der größte Knackpunkt gewesen oder hat so für mich den Schalter umgelegt, Social Media als Teil meines heutigen Jobs zu sehen. So, und ich vergleiche das immer ein bisschen platt, wie ich früher mein Schaufenster ordentlich gehalten habe in meinem Laden und jeden Tag da einmal die toten Fliegen rausgekehrt habe und geschaut habe, dass die neueste und schönste Ware da drin liegt und dass auch die Schilder alle richtig rumstehen und lesbar sind und dass es die Möglichkeit gibt, für jeden Kunden oder jede Kundin, die vorbeiläuft, eben mal kurz reinzugucken und zu entscheiden, hey, ist das ein cooler Laden, will ich da reinschauen, will ich die kennenlernen, ja oder nein. Und so ähnlich mache ich das heute. Mein Social-Media-Kanal ist jetzt Instagram. Ich bespiele zwar auch LinkedIn so ein bisschen, aber eher stiefmütterlich. Und Instagram ist so das, wo ich mich einfach intuitiv auch zu Hause fühle. Und das sehe ich auch so, wo ich sage, ich muss da jeden Tag, also müssen ist relativ, aber ich für mich muss da jeden Tag einmal da sein und mal gucken, muss ich ein paar tote Fliegen rauskehren oder einfach mal kurz eben so ein bisschen präsent sein und einfach auch diese Geschichte erzählen auf Social Media. Ich sehe das wie mein Schaufenster, du läufst an meinem, oder der Algorithmus spült dich an meinem Account vorbei, das ist vielleicht die bessere Sprachwahl. Und dann kannst du entscheiden, finde ich spannend, will ich bleiben, gucke ich mir die Story an, lese ich meinen Beitrag, lasse ein Like da, ja oder nein, und will ich die Person vielleicht hinterher kennenlernen, aus welchem Grund auch immer. Und so macht es das für mich einfach, das eben nicht als To-Do obendrauf zu sehen. Und du hast das vorher schon so gesagt, was, glaube ich, sehr viele auch erleben, dieses, oh, ich habe da keine Lust drauf, ich mache das heute um 10, okay, ich mache das heute um 12, ah ja, okay, jetzt mache ich es heute Abend um 6, ah, jetzt habe ich es heute gar nicht gemacht, okay, dann mache ich es morgen. Und das morgen wird nächste Woche und das nächste Woche wird nächsten Monat. Und dann ist man irgendwie einfach doch schon länger nicht präsent gewesen. So, weil das eben so ein Punkt auf der To-Do-Liste ist, den man auch so gut schieben kann. Und wenn das so Teil deines Jobs ist, dann gehört das einfach so dazu.
Absolut, absolut. Ich glaube aber, der Punkt ist, dass Freude kommt durch Wissen. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, man kann sich immer, es gibt für alles Anleitungen, es gibt für alles Sachen, die man sich runterladen kann, irgendwelche Freebies. Und das finde ich auch toll, weil das so der erste Schritt ist, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Aber ich habe gemerkt, egal auch mit welchem Thema ich mich beschäftige, für mich ist immer das Wertvollste der Austausch mit einem Experten. Also, dass ich wirklich jemanden direkt meine Fragen fragen kann und auch eben nicht mehr alles erstmal selbst zusammengoogeln muss, sondern dass da wirklich eine Person sitzt, die mir jetzt ihr Wissen gibt. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, mit dem wir arbeiten wollen, weil am Ende, um an Sachen dran zu bleiben, brauche ich manchmal einen Motivator, der mich erstmal so ein bisschen in die richtige Richtung drückt und mich auch irgendwie, ja, motiviert weiterzumachen. Und das ist eben auch unser Ansatz, den wir bei Weniger Bla haben, dass wir eben wirklich mit den Mitarbeitern, ja, jede Frage ist berechtigt und wir wollen auch wirklich, dass jede Frage gestellt wird. Also wir möchten, wenn wir zusammenarbeiten, dass die eben auch wissen, sie haben jemanden an ihrer Seite. Sie müssen das nicht alleine machen. Wir wollen, dass sie ins Doing kommen, aber dafür sind wir erstmal wirklich der starke Partner, mit dem man das gemeinsam macht und dem man auch wirklich alles fragen kann. Und das finde ich ist, glaube, bei vielen Sachen schon nochmal wichtig, um auch wirklich dann vorwärts zu kommen.
Da bin ich total bei dir. Jetzt hast du vorher auch schon gesagt, ihr macht es so ein bisschen anders natürlich als die klassische Social Media Agentur und bildet quasi im Unternehmen einen eigenen fähigen, eine fähige Social Media Managerin aus, die dann das Thema so für sich quasi verhaftet und sagt, ich kümmere mich da jetzt drum. Das ist jetzt nicht der Weg, den ich so kenne aus den Unternehmen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, die haben Social Media meistens ausgelagert oder an eine Agentur gegeben und sagen so, das und das stelle ich mir vor und dann machen die das. Wie war das für dich in der Entwicklung von Weniger Bla zu sagen, ich mache das jetzt anders? Und wie war das für dich auch mit der Gründung, das dann auch den Unternehmen klar zu machen, wenn du mich buchst, dann läuft es auch anders. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich eine Social Media Agentur suche, weil ich diesen Pain Point habe und sage, ich brauche da Unterstützung, dann finde ich dich nicht oder ich finde dich, aber dann passt es ja nicht zu dem, was ich eigentlich will. Also wie war das für dich, als du gesagt hast, ich gehe mit Weniger Bla los? War der Plan von Anfang an so zu sagen, wir bieten genau das an? Oder hat sich das auch erst aus deiner Gründungsgeschichte dann heraus entwickelt?
Definitiv. Also es war so, wie es Weniger Bla jetzt ist, war das nicht am Anfang meine Idee, sondern ich bin tatsächlich aus der Freelancer-Tätigkeit dann in die Unternehmerwelt gesprungen. Also ich habe als Freelancerin angefangen und mich eben selbstständig zu machen und habe dann entschieden, ich gründe jetzt Weniger Bla als GmbH. Und erstmal bin ich ganz normal als Agentur, Social Media Agentur gestartet, wenn ich ehrlich bin, weil ich ja schon für mich dieses Ziel hatte, ich möchte ein Unternehmen aufbauen. Social Media Agentur ist das, was man kennt und was mir auch Spaß gemacht hat. Mir war schon immer wichtig zu sagen, wir arbeiten strategisch. Aber es war erstmal so der erste Schritt zu sagen, so, Social Media Agentur. Jetzt kann man sich vorstellen, München ist jetzt nicht unbedingt Dorf, sondern und auch Social Media Agentur ist jetzt nicht das innovativste Konzept. Es gibt da schon ein paar. Und das war auch tatsächlich für mich ein hartes Learning, weil ich würde nicht sagen, ich bin naiv, aber ich würde schon sagen, ich gehe immer sehr positiv an die Dinge ran. Also ich bin gestartet, hatte direkt eine Mitarbeiterin und kam ja auch aus der Freelancer-Welt, die auch ganz anders funktioniert. Also mir war gar nicht bewusst, wie lange Sales-Zyklen funktionieren, wenn man auf einmal nicht mehr Freelancer ist, sondern Unternehmen hat. Und da muss ich sagen, war das echt ein erstes halbes Jahr, was richtig hart war, wo ich auch gemerkt habe, boah, erstens, die Idee, so wie ich das jetzt hier hatte, funktioniert irgendwie nicht. Es wartet irgendwie auch niemand auf mich. Aber das für mich Schlimmste war eigentlich, dass ich wieder in eine Arbeitsweise gerutscht bin, wie ich ja gar nicht mehr arbeiten wollte. Weil mir war ja das, was ich schon immer machen wollte, war Unternehmen klarzumachen, hey, ihr müsst euch um Social Media Gedanken machen, ihr müsst euch damit selber beschäftigen, damit das funktioniert. Und da war ich dann schnell wieder nur in dieser Umsetzerrolle, wo es hieß, ja, mach das mal, aber wir wollen uns eigentlich nicht damit beschäftigen. Und das war ja genau die Arbeitsweise, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr, weil dann macht Social Media für mich einfach keinen Sinn, wenn das Unternehmen keine Lust hat, sich selbst damit zu beschäftigen. Und dementsprechend habe ich dann auch nach einem halben Jahr gesagt, halt stopp, so wie das hier läuft, läuft das nicht mehr weiter. Ich habe keinen Spaß dran. Ich verdiene auch nicht genug. Ich habe hier irgendwie überhaupt keinen USP, den ich hier irgendwie mal nach vorne stellen kann. Ich habe eigentlich nur einen Bauchladen. Und da war dann für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich nehme jetzt einen Monat Zeit und ich überlege mir komplett, wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Was ist mein Ansatzpunkt? Was ist mein Konzept? Was ist überhaupt meine Idee? Und das war dann ein Monat, wo ich ganz, ganz viele Gespräche geführt habe mit bisherigen Kunden, mit Menschen aus der Branche, mit meinem Netzwerk, wo ich einfach immer wieder herausfinden wollte, was könnte denn ein Ansatz sein, der zum einen mich glücklich macht, natürlich aber auch die Unternehmen glücklich macht und zum anderen, was man auch verkaufen könnte. Und das war dann eben wirklich der Monat, wo immer mehr diese Geschäftsidee auch mit dem Beratungsmodell gekommen ist und wo sich das dann halt auch entwickelt hat und ich gesagt habe, okay, ich möchte das genau so, wie ich mir das jetzt in meinem Kopf vorstelle, möchte ich das mit Kunden testen und ich lege los mit diesem neuen Ansatz, so wie wir ihn jetzt eben heute haben. Und auch da muss man sagen, es wartet ja niemand auf dich. Das ist eine harte Erkenntnis, glaube ich, die viele irgendwann haben, wenn sie mal loslegen, wenn sie gründen, sich selbstständig machen, dass irgendwann dieser Moment kommt, so boah, ich habe eine mega Idee, aber irgendwie interessiert es keinen so richtig. Also dieses so Verkaufen ist nicht nur eine Kunst, sondern es ist auch wirklich harte Arbeit. Und das war auch was ich auch erst lernen musste, dass man wirklich, wie verkauft man sein Produkt richtig? Wie lange funktioniert das aber auch? Aber wie kann ich das auch so aufbauen, dass es halt auch langfristig wirtschaftlich für mich Sinn macht? Preisgestaltung, all solche Punkte. Das ist ja nichts, was dir jemand sagt, so machst du das jetzt. Sondern es sind ja alles Learnings, die du bekommst, indem du Dinge ausprobierst, indem du wieder was einen Fehler machst oder indem du merkst, hey, das funktioniert voll gut. Aber das ist ja ganz, ganz viel Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man da halt nicht aufgibt, sondern dass man Dinge ausprobiert, dass man aber auch wieder ehrlich hinterfragt, ist das jetzt das Richtige, was ich hier mache? Oder ja, ist es eben nicht das Richtige? Aber am Ende ist es dieses Testen, was mich, glaube ich, am meisten vorangebracht hat.
Absolut. Also bin ich total bei dir und vor allem auch, was du gerade gesagt hast, dieses Ausprobieren und zu merken, okay, es funktioniert etwas nicht oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und damit nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Weil das, muss ich sagen, finde ich jetzt so aus meiner Gründungserfahrung heraus, ist schon auch was, wo man lernen muss, damit umzugehen, dass ein Fehler kein Rückschlag ist, sondern einfach auch nur einen vorwärts bringt auf eine andere Art und Weise. Und aber auch, weil du das gerade gesagt hast, dass Sales-Zyklen deutlich länger sind als jemand, der als Freelancer unterwegs ist, weil halt ich jemanden suche, ich brauche jemanden, okay, ich stoße auf dich, ich buche dich, weil ich weiß ja schon, dass ich dich brauche. Und das ist auch was, gerade wenn du neu gründest mit vielleicht Themen, die so auch noch gar nicht so bekannt sind, braucht es auch viel, viel länger, um einen Kaufabschluss zu machen. Und ich hatte die Erfahrung auch mit dem Thema Vereinbarkeit, weil das allein das Wort ist schon so, dass die Leute so, du siehst in deren Gesichtern schon so, über was spricht die überhaupt, was ist das denn eigentlich und warum soll ich das denn brauchen? Und dass es eben nicht so ist, und da ist meine Geschichte natürlich in der Vergangenheit auch sehr ähnlich, wenn jemand eine neue Brille braucht, dann geht er zum Optiker und wenn er die Tür betritt, dann ist er ja schon dein Kunde. Also dann musst du nur noch alles tun, um ihn loszuwerden, um keinen Verkauf zu kriegen. Aber in dem Moment, wo er im Laden steht, hat er ja schon den Entschluss gefasst, was zu kaufen. Während es jetzt heute in meiner Selbstständigkeit natürlich ganz anders ist. Und damit umzugehen, fand ich, war auch wahnsinnig schwer und auch für mich zu lernen, dass ich nicht mehr ganz normal am Monatsende meine 5,50 Euro auf mein Konto kriege, so wie das in einem Angestelltenverhältnis ist, dass es unterschiedliche, ich nenne das jetzt mal Saisonen gibt. Also für mich war das wahnsinnig schwer, auch damit umzugehen, dass im August einfach Flaute ist und da überhaupt niemand was bucht. und auch damit umzugehen, wie ist es in den Monaten, wo ganz viele irgendwie das Bedürfnis haben, mit dir zusammenzuarbeiten und du merkst so, uiuiui, da stoße ich jetzt selber an meine Grenzen, auch zu merken, gehe ich über meine Grenzen oder halte ich die? Und ich habe auch so das Gefühl, dass dieser Eindruck von Selbstständigkeit oft auch einhergeht mit dem, ja, das ist ja total super, weil jetzt kannst du ja machen, was du willst und wann du willst und wie du willst. Und das ist die absolute Vereinbarkeitslösung. Und ich für mich muss sagen, ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Und deswegen wäre das meine nächste Frage an dich. Wie geht es dir das als selbstständige Unternehmerin mit dem Thema Vereinbarkeit? Hast du das Gefühl, Selbstständigkeit macht es für dich viel einfacher? Oder sind da auch Schwierigkeiten dabei, wenn du so auf deine letzten Jahre in der Gründung zurückdenkst?
Oh, super spannendes Thema. Ich glaube, Vereinbarkeit, also mir war wichtig, immer schon meine Selbstständigkeit so zu gestalten, wie ich mir das im Optimalfall vorstelle und wünsche. Und für mich war immer ganz, ganz wichtig Unabhängigkeit. Also ich wollte, und das war so auch für mich immer von Anfang an wichtig, ich wollte entscheiden, von wo ich arbeite. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und war auch so ein kleiner Treiber in die Selbstständigkeit, dass ich halt einfach wirklich meinen Arbeitsort selbst bestimmen wollte. Das funktioniert tatsächlich ja nicht in jedem Unternehmen. Und wenn mit Beschränkungen und so weiter, du kennst das wahrscheinlich selbst, gerade auch ja, als von deiner früheren Selbstständigkeit als Optikerin in dem Bereich, kann ich mir vorstellen, funktioniert das ja gar nicht, Remote Work, wie auch. Also wenn du einen Laden hast, dann wird das nicht funktionieren. Für mich war das eben sozusagen ein wichtiger Punkt. Das heißt, das war so das für mich, was ich gerne erreichen wollte in meiner Selbstständigkeit. Jetzt muss man aber auch sagen, wie du schon selbst gesagt hast, Selbstständigkeit hört sich immer sehr verlockend an, dass ich mir alles selber einteilen kann. Aber am Ende ist es dein Business, es ist deine Idee, es ist wie dein kleines Baby und du kümmerst dich nonstop darum. Das heißt, es gibt nicht dieses mehr, ich mache jetzt meinen Laptop zu und dann ist das Thema erstmal für mich abgeschlossen, sondern gerade auch in der Gründungszeit gibt es ja immer wieder Themen, die einfach in deinem Kopf da sind. Und da ist ein ganz, ganz großes Thema einfach die Finanzen. Also jeder, der gründet und sagt, ich denke darüber nicht nach, dem kann ich fast nicht glauben, weil außer du hast natürlich einen riesen Puffer, wenn du startest, aber auch selbst dann, Finanzen ist halt einfach das Thema, du musst lernen zu wirtschaften, du musst lernen, Einnahmen zu generieren. Und es gibt auch mal Phasen, wie du gesagt hast, im August, da kommt einfach nichts mehr rein. Und wenn den ganzen Monat keine Buchung reinkommt, dann kann mir niemand erzählen, dass er da entspannt sitzt und sich denkt, ja, ich trinke noch einen Kaffee, mal schauen, was passiert, sondern es ist einfach Druck, den du hast. Und ich glaube, damit zu lernen, einmal umzugehen, aber auch diesen Druck zur Seite zu schieben und sich davon nicht auffressen zu lassen, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Und das muss man lernen. Und ich glaube auch, dass das nicht jeder lernen kann, sondern dass es auch gerade dann in solchen Situationen Menschen gibt, die daran brechen und die auch merken, dass eine Selbstständigkeit für einen nichts ist. Das muss man einfach auch mal sagen, weil glaube immer so, wie es auch dargestellt wird in Social Media, Selbstständigkeit, ich kann von überall, ich kann vom Strand arbeiten und ich habe ein super entspanntes Leben, ich verdiene noch 10.000 Euro im Monat und Happy Life, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Und ich glaube, da dann auch für sich die Entscheidung zu treffen, wenn man dann merkt, dieser Druck frisst mich auf und meine Gesundheit leidet darunter und ich bin dem nicht gewachsen, auch einen ehrlichen Cut zu ziehen und zu sagen, hey, ich habe das ausprobiert, es war nicht meins und ich beende das jetzt hier oder ich suche mir vielleicht auch erstmal wieder eine Teilzeitstelle, ich mache das nebenbei, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, sich bewusst zu sein, Selbstständigkeit heißt Druck und damit lernen umzugehen oder auch für sich zu entscheiden, das ist nicht meins, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Thema.
Ja, absolut. Vor allem, ich finde, es ist so anders, weil du ja an deinem Herzensprojekt arbeitest. Also du hast es schon gesagt, das ist wie ein Baby und ich sage das auch ganz oft, für mich ist meine Gründung auch wie ein drittes Kind, weil das fängt so auch wirklich mit der Geburt quasi an und vorher gehst du auch schon eine Zeit lang damit schwanger, mache ich das und mache ich das nicht. Und dann wächst es natürlich auch mit dir und mit den Herausforderungen, mit den Aufgaben, die da so zusammenkommen. Und das hast du auch genau richtig gesagt, du schaltest anders ab. Also das ist alleine dieses, gönne ich mir jetzt Urlaub, erlaube ich mir das, ist es drin und kann ich das? Und das bringt mich jetzt auch wieder zu dem Thema Social Media, weil das ist ja auch was, was ganz oft und heiß diskutiert wird. Wie viel muss ich denn da präsent sein? Will mich der Algorithmus wirklich immer jeden Tag online sehen? Kann ich auch mal eine Woche Urlaub machen oder werde ich dann abgestraft und nie wieder wird ein neuer Follower auf mein Profil kommen oder so. Also das merke ich schon auch, ist in der Selbstständigkeit einfach ganz, ganz anders. Auch so dieses Thema, okay, jetzt lese ich noch schnell die E-Mail und die beschäftigt mich vielleicht auch abends noch oder vielleicht sogar auch mal nachts. Und so, wann ist Feierabend, wann ist denn mal Schluss? Und gerade auch in dem Bereich Social Media ist man ja auch so schnell wieder irgendwie, also da geht ja auch so viel Zeit dann schnell verloren. Also mir passiert das, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ganz oft, dass ich sage, jetzt wollte ich nur einmal kurz noch die Nachricht beantworten, aber dann guckst jetzt doch noch hier und da und und dann schaust auf die Uhr und denkst so, krass, jetzt sind 15 Minuten um, wo war ich denn jetzt eigentlich die ganze Zeit? Also das muss ich schon sagen, da braucht es schon meiner Meinung nach auch wirklich viel Disziplin, sowohl in der Gründung als auch in Social Media, um das für sich auf den Weg zu bringen, dass es auch vereinbar ist, ja. Und deswegen, wo siehst du denn so die größten Herausforderungen, wenn es um das Thema Social Media geht?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist das Thema Regelmäßigkeit, weil jeder Kanal funktioniert tatsächlich nur, wenn ich regelmäßig am Ball bleibe. Sonst fährst du Achterbahn, sonst fängst du immer wieder bei Null an. Das ist wirklich das, was du schaffen solltest, regelmäßig auf dem Kanal aktiv zu sein. Und du hast es schon gesagt, muss ich jetzt jeden Tag posten oder wie ist das denn? Auch da, natürlich, jeder Kanal hat seine vorgegebenen Frequenzen, die super funktionieren, aber ich sage immer, was schaffst du, wenn die Welt untergeht? Also welche Frequenz schaffst du wirklich langfristig? Ich denke da gerne mal die nächsten 3, 4, 5 Monate voraus. Wenn alles brennt, schaffst du diesen Post noch. Das hört sich jetzt sehr, sehr dramatisch an, aber es ist wirklich so, weil nur wenn ich es schaffe, regelmäßig auf der Plattform zu posten, kann ich mir überhaupt eine Sichtbarkeit aufbauen. Und deswegen ist so die erste Überlegung zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel in der Woche habe ich 4 Stunden Zeit, die ich da rein investieren kann. Die habe ich auch langfristig, die blocke ich mir auch im Kalender. Bedeutet für mich, ich schaffe auf jeden Fall einen Beitrag. Ich schaffe vielleicht noch eine Story und ich schaffe auch aktiv zu kommentieren, neue Follower anzuschreiben. Das kriege ich hin. Und dann ist das die Frequenz, mit der ich erstmal arbeite. Das heißt nicht, ich lege dann los und poste in der ersten Woche 5 Beiträge, weil ich da noch motiviert bin und das hinkriege und vorbereitet habe, sondern wirklich langfristig zu überlegen, was schaffe ich an Frequenz langfristig und da sich dann auch dran zu orientieren. Und wenn es dann eben erstmal am Anfang der eine Post ist in der Woche, ist das super. Und wenn es auch vielleicht erstmal nur, hört sich jetzt wenig an, ein Beitrag im Monat ist, aber das schaffe ich und ich nehme mir noch Zeit, auch vielleicht an andere Sachen zu kommentieren, auch gut. Dann starte damit, leg langsam los, krieg ein Gefühl dafür. Ich glaube, das Schlimmste ist immer, sich selbst von Anfang an zu überfordern. Dann sind wir wieder bei dem Thema Lust. Wenn ich überfordert bin, habe ich keine Lust auf das Thema. Ich lasse es wieder hinten runterfallen und dann funktioniert es überhaupt nicht. Und deswegen, sich da eine Frequenz zu setzen, mit der man gut arbeiten kann, die man langfristig halten kann, ist der erste Generator für Sichtbarkeit, den ich nutzen kann, um dann darauf aufzubauen. Deswegen da wirklich mein Rat, lieber kleiner anfangen, als zu überfordern, aber dafür langfristig.
Das klingt auf jeden Fall machbar. Jetzt frage ich mich, wenn das so, also ich bin da total bei dir, dieses, ich muss da jeden Tag irgendwie und wenn das einfach nicht meinem Naturell entspricht, genauso wie wir ja alle wissen, dass wir nicht alle irgendwelche lustigen Tanzchoreografien in irgendwelchen Reels machen müssen oder so. Aber jetzt frage ich mich, wenn ich sage, ich gehe jetzt mal für mich quasi mit meinem Minimumanspruch da rein und sage, was kann ich wirklich schaffen, wenn die Hütte brennt? Und das ziehe ich dann auch so durch. Dann kommt bei mir natürlich der erste Gedanke, ja, aber was ist denn dann da mit Wachstum? Weil wir wissen ja alle irgendwie 7 Follower, das reicht jetzt auf Dauer nicht, um zu sagen, da kann ich auch aktiv wirklich ein Business drauf aufbauen und daraus generieren. Wo sagst du denn, ist für dich so der Knackpunkt an Größe, Kanalgröße, wo ich sage, dann macht das auch wirklich Spaß? Oder ist es gar nicht die Größe, sondern eher die Qualität?
Das ist immer so eine Frage, ja, bin ich nur was wert, wenn ich 1000 Follower habe? Ich würde es immer kritisch hinterfragen. Also ich glaube, auch die Followeranzahl ist nicht der Indikator, der am ersten Schritt am wichtigsten ist. Es ist die Interaktion auf den jeweiligen Beitrag. Weil am Ende ist es schön, wenn du 1000 Follower hast, aber auf deinen Beiträgen reagieren 2 Menschen, dann spricht das nicht unbedingt dafür, dass du die richtigen Follower hast, weil die sich offensichtlich nicht für dein Thema interessieren. Deswegen würde ich versuchen, im ersten Schritt wirklich einen kontinuierlichen Wachstum auf die einzelnen Beiträge zu bekommen. Also eben sei es die Impression, sei es das Engagement, wirklich zu schauen, dass da etwas passiert. Weil das heißt zum einen, dass die Plattform versteht, über welches Thema sprichst du, Aber es heißt eben zum anderen auch, dass deine Beiträge relevant sind für deine Zielgruppe, weil eine Reaktion stattfindet. Und da wirklich zu gucken, wie schaffe ich es da eben kontinuierlich etwas aufzubauen und eben auch die Reaktionen, die du bekommst, zu schätzen und zu wertschätzen. Also eben auch dieses klassische Thema, keine Reaktion auf einen Kommentar, würde ich gerade am Anfang wirklich nicht, ja, würde ich mich nicht daran orientieren, sondern ich würde wirklich gucken, jeder einzelne Kommentar, den du kriegst, der sollte auch die Wertschätzung bekommen, weil jemand hat sich Zeit dafür genommen, dir etwas zu schreiben. Deswegen solltest du da auch gucken, dass du darauf reagierst. Genauso auch auf die Nachrichten, die du kriegst. Auch da zu schauen, dass du halt aktiv drauf reagierst und die nicht irgendwie runterfallen lässt. Weil am Ende sind das Menschen, die das erste Mal sozusagen eine Reaktion zeigen, ein Interesse und langfristig definitiv deine Kunden werden könnten. Und deswegen auch wieder sind wir bei diesem Thema Community-Aufbau. Ich finde, am Ende ist es wichtiger, eine, wenn auch kleine, aber aktive Community zu haben, als eine große Community oder viele Follower, die nicht aktiv sind. Das ist am Ende, gerade wenn es dann darum geht, doch wieder Produkte zu platzieren oder auch Produkte zu verkaufen, meist der bessere Weg, sich da wirklich auf die Aktivität zu fokussieren.
Ja, absolut. Jetzt muss ich nur ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, weil bei mir ist gerade das Gegenteil passiert. Also ich behaupte jetzt mal, ich biete sehr regelmäßig, sehr, wie soll ich jetzt sagen, hilfreich ist vielleicht das falsche Wort, aber spannend, interessant auch nicht, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall wertvoll, nennen wir es mal wertvoll. Ich biete regelmäßig sehr wertvollen Content rund um mein Thema Vereinbarkeit, Gründung, Selbstständigkeit und so weiter. Und das natürlich sehr stark bezogen auf das Leben als Mama. Was ich nie mache, ist das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder meinen Mann da irgendwie mit reinziehen. Bis zu dem Tag vor nicht allzu langer Zeit, wo ich so ein ganz, ganz lustiges Katzenreel gesehen habe auf einem amerikanischen Account, wo die Katze quasi so reingebaut ist in eine leere Küche und da ist so ein bisschen Hintergrundmusik und die Katze guckt so komisch und darüber steht jetzt eben in meinem Reel, wenn mein Mann mal die Küche aufgeräumt hat und ich versuche, den Wert seiner Arbeit nicht zu beurteilen. Ja? Und dann habe ich da drunter, normalerweise sind meine Captions immer irgendwie lang und da sind immer irgendwie Tipps drin und irgendwie Fragen und da hatte ich aber, ich fand das einfach so, hat halt gut gepasst, nur drunter geschrieben, Story of my life. Und was ist passiert? Dieses freaking Katzenreel ist einfach mal, also das allererste Mal bei mir passiert, viral gegangen. Und zwar so richtig. Wir sind jetzt irgendwie bei 1,1 Millionen Views, was? Über 10.000 Likes, 300 Schlag mich tot Kommentare und irgendwie 150 Mal geteilt oder so. Eine freaking Katze in der leeren Küche und da oben drüber steht, so gucke ich, wenn mein Mann die Küche aufgeräumt hat. Und ich bin wirklich, also am Anfang muss ich sagen, hat mich das natürlich total gefreut, dass endlich eins meiner Reels so richtig viral geht. Da konnte ich das noch nicht abschätzen. Da waren wir irgendwie bei 10.000, 11.000 Views, wo ich dachte so, wow, krass, das ist jetzt für meine Verhältnisse schon echt ungewöhnlich viel. Ordentlich. Und dann ist es weitergegangen. Und dann hat es angefangen, was ich vorher nie hatte, dass quasi wirklich am Tag irgendwie so 15 neue FollowerInnen dazugekommen sind, wo ich dachte so, uiuiui, was mache ich jetzt? Weil bis dato habe ich jede meiner Followerinnen, in meinem Fall sind es ja hauptsächlich Frauen, persönlich angeschrieben. Aber wenn das dann mal diese Dynamik annimmt, dann so. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, bei mir ist was passiert mit diesem viral gegangenen Reel. Meine Storyview ist eigentlich nach unten gegangen, weil so viele neue Follower dazugekommen sind, die überhaupt nichts mit mir und meinem Thema zu tun haben, die irgendwie nur diese doofe Katze lustig fanden. Also habe ich gleich angefangen, hier Leute wieder rauszukicken, Kevin123 und wie sie alle heißen, die mit mir einfach nichts zu tun haben. Und dann hat aber dieses viral gegangene Reel dazu geführt, dass das, wo ich so viele Monate drauf hingearbeitet habe, und ja, die Zahl, die sagt überhaupt gar nichts, aber am Ende freut man sich doch, ich die 1.000-Follower-Marke geknackt habe. Und ich dachte so, mein, jetzt macht mir dieses blöde Reel voll meinen Traum kaputt, weil irgendwie hatte ich vor, wenn ich die 1.000 Follower so gerade anreiße, dann mache ich noch eine coole Verlosung und dann feiere ich das so und meine Community kann das mit mir feiern und dann ist es so über Nacht wegen diesem blöden Reel passiert und dieses Reel läuft immer noch. Also das ist echt Wahnsinn. Und dann dachte ich mir schon so, ach, das ist einfach wirklich Schade so ein bisschen, weil am Ende des Tages das, was dann wirklich gut läuft, sind die sehr platten Sachen, mit denen sich einfach jeder irgendwie identifizieren kann. Und da gibt es dann die vielen Kommentare. Und das hat für mich dann so ein bisschen tatsächlich kurz den Spaß mal rausgenommen. Jetzt sehe ich es mit einer Woche Abstand, sehe ich schon wieder ein bisschen anders und denke mir, ja, okay, das ist auch fein. Und alle, die dann bleiben wollen und die zu mir passen, die reagieren dann auch auf wertvolle Beiträge. Aber am Ende des Tages musste ich schon mit mir kämpfen, ob ich das jetzt wirklich gut finde oder ob ich das jetzt wahnsinnig doof finde, dass genau dieses Reel dann so viral gegangen ist. Aber jetzt sind wir sehr tief in diese Social-Media-Thematik eingestiegen für alle, die jetzt mithören und damit gerade ganz am Anfang stehen, die sagen, oh Gott, was reden die da überhaupt? Und jetzt ist natürlich so, viele, die meinen Podcast hören, sind potenziell an der Stelle, dass sie sagen, ah, ich habe gegründet und ich möchte gern in die Sichtbarkeit kommen. Social Media ist für mich ein Thema, das ich irgendwie mir anschauen muss. Oder Hörerinnen, die zu Hause sitzen, sagen, boah, ich hätte da schon eine Idee, soll ich oder soll ich nicht losgehen? Was wäre denn für die so deine Top-Tipps, wenn ich mit Social Media starten wollte, was ich beachten muss? Und ich meine jetzt nicht die mache diese drei Dinge und verdiene morgen 10.000 Euro. Das wissen wir
Schade,
alle.
die wollte ich dir jetzt erzählen.
TikTok. Gut, dann machen wir dann noch kurz einen Buchungslink auf
Nee,
meiner Webseite mit rein.
jetzt hast du es mir genommen. Nee, jetzt kriegst du nichts mehr.
Ah, das,
Nee.
verdammt, das tut mir leid.
Nee, sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich würde dann wieder, ich würde wieder bei der Strategie anfangen. Du merkst schon, das ist mein Herzensthema.
Voll gerne. Ich bin da auch
Tatsächlich.
total dabei bei der Strategie.
Tatsächlich, also. Wo fange ich an? Das Erste, was man macht, man hat eine Idee, man denkt sich, ich will sichtbar werden, super cool, bitte dranbleiben, bitte erstmal allen möglichen Menschen, wo man einfach über seine Idee sprechen. Das ist sowieso erstmal so der erste Punkt, den ich immer jedem mitgebe. Red über deine Idee, halt sie nicht im Kopf, sag nicht, oh, ich kann da nicht drüber reden, sondern trau dich, über deine Idee zu sprechen, weil über all das, was wir reden, das wird Realität. Und deswegen so der erste Appell, red über deine Idee. Für Social Media ist es dasselbe. Du musst den Menschen deine Idee zeigen. Das heißt, du musst aktiv werden. Aber bitte mit System und bitte mit Strategie. Das heißt, das Erste, was du machst, ist wirklich dir nochmal zu überlegen, was sind die Ziele, die du konkret verfolgst auf Social Media. Ich mache das immer, bei uns heißt das Visionsreise. Also wirklich sich mal in die Zukunft beamen und sich zu überlegen, was passiert alles in diesem einen Jahr? Also wirklich einmal in die Zukunft reisen und alles mal runterzuschreiben, was man sich vorstellt, was in diesem einen Jahr passieren soll. Da kommen dann nicht nur Social Media Ziele, sondern kommt alles auf den Tisch und das ist auch super, weil daraus kannst du dann ableiten, wie kann ich welches Ziel wirklich verfolgen? Also wie kann ich das Ziel wirklich erreichen? Welche Kanäle brauche ich dafür? Welche Maßnahmen? Und da kommt dann eben auch im besten Fall Social Media bei raus. Vielleicht kommt aber auch raus, dass andere Themen wie PR oder auch Website erstmal eine viel höhere Prio haben, dann ist das auch okay, weil dann hast du dich da auch wieder priorisiert und strukturiert. Das heißt, auch das ist völlig in Ordnung. Aber da wirklich dann erstmal abzuleiten, was sind die Ziele, die ich verfolge und welche kann ich auch über Social Media verfolgen. Das ist so der erste Punkt. Dann wirklich sich zu überlegen, und das ist eigentlich der Kern, wer ist die Person, die ich ansprechen möchte? Wer ist meine Zielgruppe? Und das Wichtigste, was sind Themen, die für diese Zielgruppe relevant sind? Weil ganz, ganz oft macht man den Fehler, man platziert sein Angebot, man hat sich da super was überlegt und denkt sich, das versteht jeder. Und dann haut man das raus und dann sieht man nur Fragezeichen, weil alle einen angucken und überhaupt nicht verstehen, was man da eigentlich von der Person will. Und das ist dann immer dieses Problem, wenn du es für dich erklären kannst, ist super. Aber wenn die Person gegenüber nicht versteht, was du ihr bietest, was du sozusagen ihr verkaufen möchtest, dann wird es halt kompliziert. Dann wird sie nicht kaufen. Deswegen arbeiten wir immer mit sogenannten Triggern und versuchen halt wirklich herauszufinden, was triggert die Zielgruppe? Was sind Emotionen? Was sind vielleicht auch Angebote? Was sind Themen, wo wirklich die Zielgruppe drauf reagiert, die du mit deinem Thema verbinden kannst? Und dann, was ich schon vorhin gesagt habe, ist dieses Thema Regelmäßigkeit super wichtig. Wenn du weißt, deine Ziele, wen brauchst du dafür, welche Themen sind relevant, auf welchem Kanal, wirklich versuchen, dass du dir Inhalte vorbereitest, dass du wirklich versuchst, mindestens Content für so 3, 4 Wochen im Voraus vorzubereiten, sodass du den Sachen nicht hinterherrennst, um einfach nicht Gefahr zu laufen, dass du eben diese Frequenz, die du dir festgelegt hast, nicht halten kannst. Deswegen sind wir immer großer Freund davon, Dinge vorzubereiten, vorzuplanen, um einfach wirklich diese Entspanntheit zu bekommen und zu wissen, super, Morgen ist mein Beitrag schon fertig geschrieben. Ich habe auch schon ein gutes Bild. Ich muss nur noch auf Posten drücken. Ich muss nur noch darauf warten, dass die Kommentare kommen und bin sozusagen ready. Und nicht abends sich dann um 10 Uhr noch hinzusetzen, sich zu überlegen, oh Gott, was kann ich morgen erzählen? Ah ja, super, ich habe irgendwie letztens noch ein Buch gelesen, das fand ich ganz spannend, dann erzähle ich mir darüber. Das ist wieder super, wird aber deine Zielgruppe nicht interessieren. Und deswegen eben Vorbereitung, Planung, Struktur und Themen, die relevant sind. Das ist eigentlich so ein guter Fahrplan, mit dem man loslegen kann.
Das klingt machbar. So, zum Abschluss auf meinem, das ist ja so ein riesen Painpoint, wenn du das so runterbrichst, würde ich sagen, klingt das auf jeden Fall machbar. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist auf jeden Fall unglaublich wertvoll für alle, die das hören, für mich natürlich inkludiert. Jetzt zum Abschluss noch, was wünschst du dir denn für dich und für weniger Bla und für Social Media in der Zukunft?
Für weniger Bla, für mich hoffe ich natürlich, dass irgendwann jedes mittelständisches Unternehmen mit uns arbeiten möchte, weil sie Social Media bei sich im Unternehmen aufbauen wollen. Das ist natürlich Erfolg, wie jeder Unternehmer sich das wahrscheinlich wünscht. Aber für Social Media wünsche ich mir tatsächlich, dass wir wieder mehr einfach zu den echten Geschichten kommen, dass wir auch da tatsächlich, wir merken, dass ja Social Media wird immer schnelllebiger. Schauen wir uns die junge Generation Gen Z an, die haben keine Aufmerksamkeit mehr. Bei uns ist es ja genauso. Ich meine, wie schnell erwische ich mich, dass ich mir wirklich ein Video anschaue und wenn dann nach 3 Sekunden nichts passiert, denke ich mir so, sorry, nee, ich swipe weiter. Also die Zeit habe ich nicht. Und ich wünsche mir, dass wir einfach wieder wirklich verstehen, dass Social Media ein unfassbar toller Kanal ist, um sich auszutauschen, um Informationen über Themen zu erhalten, um wirklich auch Expertenwissen zu erhalten und wirklich, dass auch Inhalte mit Mehrwert wieder mehr Sichtbarkeit kriegen. Das wünsche ich mir für Social Media.
Wunderschön. Also Inhalte mit Mehrwert, mehr Sichtbarkeit kriegen. Einen schöneren Schlusssatz hätte ich auch überhaupt gar nicht machen können. Das Einzige, was ich noch hinzufüge, wenn du das hörst und bist ein mittelständisches Unternehmen und hättest gerne Begleitung im Thema Social Media, dann findest du alle Infos und Kontaktdaten zu weniger bla in den Shownotes. Und wenn du eine Gründerin oder Gründerin to be bist oder mit dem Thema Vereinbarkeit für dich zu tun hast und sagst, keine Ahnung, wie ich das jetzt alleine schaffen soll, das musst du gar nicht, dann melde dich in jedem Fall, dann haben wir mit Sicherheit die richtigen Möglichkeiten, Mittel, Tipps und Tricks für dich parat. Ich freue mich riesig, Conny, dass du heute bei mir warst zum Interview. Ich habe mir super viel mitgenommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Geschichte heute in meinem Podcast erzählt hast.
Danke dir.